Kiez Corner mit Finn und Flippo.
Moin Moin und herzlich willkommen im Kiez Corner. Es ist Mittwoch, der 3. März und ich gucke in meine Kamera, sehe einen Finn, der lächelt, der neue Haare hat, eine kürzere Frisur, aber trotzdem irgendwie in einem Zustand ist, wie er letzte Woche war. Grüß dich, Finn.
Grüß dich, Flippo. Was für einen Zustand hatte ich denn letzte Woche?
Na, du warst amtierender Stadtmeister.
Letzte Woche und diese Woche auch noch.
Eben, also an dem Fakt hat sich nichts geändert. Bist du auch so ein bisschen müde, ob des Erfolgs der letzten Jahre gegen den HSV? Um gleich mal auf den Punkt zu kommen.
Ich bin insgesamt müde. Ich bin wirklich, glaube ich, noch so ein bisschen richtig fertig von Montag. Irgendwie war das alles doch ein bisschen doller, als ich das wollte.
Ging tatsächlich länger.
Natürlich alles unter strengsten Corona-Maßnahmen, alles angepasst, natürlich. Aber ich habe es ja auch schon erzählt, ich wohne hier in der WG und da ist man dann doch mehr im Derby-Fieber, als wenn man alleine guckt oder so.
Du, aber kann ich vollkommen nachvollziehen. Also ich muss ehrlicherweise auch sagen, dass ich übers ganze Wochenende schon so ein bisschen nervöser wurde, je näher es zu dem Anpfiff kam. Und am Montag mich dann doch schon sehr, sehr doll damit beschäftigt habe, dass dann abends eben das Derby ist, war für mich ein bisschen überraschend. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, wie man sich jetzt so in Corona-Zeiten auf so ein Derby dann doch freut. Aber es war dieses Mal, finde ich, obwohl es ja das erste Geisterderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli war, irgendwie anders als beim ersten Mal, wo zumindest 1000 Zuschauer noch im Volkspark zugelassen waren. Wie war es bei dir?
Genauso. Also letztes Mal, wir hatten es ja auch damals in den Folgen erwähnt, unsere Stimmung war ja überhaupt nicht derbymäßig. Klar, so ein bisschen am Abend des Spiels war damals, wann war es, im Oktober, ne?
Ja, genau, Ende
Oktober. Bisschen die Stimmung da und diesmal war es echt komplett anders. Also ich hatte richtig Bock auf das Spiel, hab hier alle meine Mitbewohner gezwungen, dass sie bitte den ganzen Tag im St. Pauli-Trikot rumlaufen. Das haben auch alle sich daran gehalten, muss ich großes Lob aussprechen an dieser Stelle.
Du hast deine Mitbewohner im Griff, merke ich.
Ja, ja, klar, musst du ja auch.
Sehr schön.
Und obwohl sie alle nicht so doll Fußball interessiert sind, außer der eine, haben wir es hier alle ganz gut hinbekommen, dass wir abends vorm Fernseher saßen und diesen wunderbaren Derby-Erfolg feiern konnten.
Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe auch eine Kleiderordnung bei uns im Haus durchgedrückt am Montag. Wir haben noch eine Wohnung, die über uns ist, die ist vermietet und dort wohnt eigentlich ein St. Paulianer. Und der ist schon im Rentenalter und bekommt halt immer am Wochenende einen Kumpel von sich, der zu Besuch kommt und der ist HSVer. Dann habe ich natürlich gleich an die Eingangstür, Montagmorgen, schon fettes Schild aufgehangen. Hier bitte nur FC St. Pauli-Kleidung, HSV ist untersagt. Ich habe dann tatsächlich im Treppenhaus gehört, als er dann kam, hat für einen kleinen Lacher gesorgt.
Ja, sehr schön. Ja, ich habe normalerweise das Problem, dass eigentlich mein ganzer Freundeskreis, meine ganzen engsten Freunde sind alles HSV-Fans. Und hatte ich die letzten 48 Stunden einiges zu lachen. Das war ganz herrlich.
Freunde ist wie Familie, ne? Kann man sich nicht aussuchen, oder wie war das?
Ich würde sagen, wenn wir gleich gerade schon beim Derby sind, also wo sollen wir auch sonst sein, kommen wir doch einfach zum Tresenthema direkt, oder nicht?
Ja, gute Idee. Hier ist das Tresenthema der Woche.
Und es ist natürlich das Hamburger Stadtderby. Das 98. oder das 105. Da streiten sich viele drum.
Wo sich aber keiner drum streitet, zumindest nicht mehr drum streitet, sind die drei Punkte glücklicherweise. Ja, also die Statistiken gehen da so ein bisschen auseinander. Ich glaube, Sky hatte noch, oder der Fernsehsender, der die Übertragungsrechte der zweiten Bundesliga hält, hatte, glaube ich, noch eine ganz andere Zählung bei den Duellen. Aber je nachdem, welche welche Zahl man da nimmt, ist es mir eigentlich auch piepegal.
Es ist ja egal, Hauptsache Hamburg bleibt braun-weiß. Hamburg ist immer braun-weiß, das ist klar, auch wenn es Daniel Thune ein bisschen anders sieht. Und
Hamburg wird auch immer braun-weiß bleiben.
So, das wollte ich damit gesagt haben. Und auch die 3 Punkte bleiben am Millerntor.
Ja, und das völlig zu Recht, muss ich einmal so sagen, bevor wir jetzt gleich ins Spiel einsteigen. Absolut verdienter Sieg. Oder hast du es irgendwie in deinem Freudenrausch nach den 90 Minuten
Nein.
anders empfunden?
Nein, es war wirklich ein fantastischer Auftritt vom FC St. Pauli. Man hat, ich will jetzt nicht sagen, man hat den HSV die ganze Zeit dominiert, so war es jetzt nicht, aber es war ein völlig souveräner, gut ausgespielter Erfolg gegen einen großen Aufstiegskandidaten. Also wir sind jetzt momentan irgendwo angelangt zwischen, dass man auf einmal sagen kann, das war verdient, gegen den HSV so zu gewinnen.
Eigentlich ein bisschen beängstigend, oder?
Ja, also ich erinnere mich gerne so an diese Braunschweig, Düsseldorf, Osnabrück führt Spiele zurück. Die
ich
ja auch
ungern.
Erst,
ich nee, ungern, ich auch, ehrlicherweise.
Budapest, Hauptstadt von ungern.
Ja. Sehr schön, sehr schön.
Jetzt habe ich den Faden verloren. Okay. Nee, aber
über die Negativserie irgendwie sprechen.
Ja, nee, wollte ich nicht. Ist mir völlig Latte jetzt mittlerweile geworden. 7 Siege in 8 Spielen, Flippo. Was passiert hier momentan?
Weiß ich nicht. Rückrundenmeister aktuell.
Wahnsinn.
Man fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt. Ich will nicht die bösen Geister, Gott, oh Gott, jetzt wäre ich ganz nervös hier, die bösen Geister herbeischreien, aber irgendwie kennt man das ja so im Frühjahr, in Richtung Frühjahr, Derby gegen den HSV gewonnen, Rückrunden, Spitzenreiter sozusagen, aber aktuell muss ich ehrlicherweise gestehen, sehe ich wenig Anhaltspunkte, dass wir jetzt so einen kleinen Absturz haben werden.
Nö,
es läuft
warum
einfach
auch?
Zu gut.
Eine Niederlage aus den letzten 10 Spielen, Platz 1 in der Rückrundentabelle, du hast es angesprochen, 4. Heimsieg in Folge. Endlich mal wieder zu 0, das 2. Mal diese Saison erst. Gegen Regensburg haben wir schon einmal geschafft. Sowas gab es ja eigentlich auch nicht. Also das und dann noch gegen die stärkste Offensive.
Eben, ich glaube, da sprechen wir nachher nochmal ein bisschen ausführlicher drüber. Aber das ist schon aller Ehren wert. Dazu noch Derby-Sieger. Du hast eben diese unglaubliche Statistik der letzten Wochen irgendwie angesprochen. Für mich ist es tatsächlich jetzt am Montag, auch wenn es nicht das berauschende Spiel, zumindest in der zweiten Halbzeit nicht. Erste Halbzeit fand ich fußballerisch sehr gut, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wenn es im Großen und Ganzen vielleicht auch nicht das berauschende Spiel war, was sich viele Außenstehende vielleicht erhofft hatten mit vielen Toren, die man ja durchaus im Vorwege sich hätte erhoffen können, weil die Spiele mit HSV und St. Pauli-Beteiligung im Jahr 2021 tatsächlich die Spiele sind mit den meisten Toren im Schnitt. Ich glaube 3,7 und 3,8 Tore im Schnitt sind bei den beiden Teams in den letzten Begegnungen gefallen in diesem Jahr. Ja, das war irgendwie nicht der Fall, aber trotzdem so für mich oder für uns als St. Paulianer muss man doch nach den letzten Wochen sagen, es ging wirklich raketenmäßig aus dem Keller raus. Steil nach oben ins gesicherte Mittelfeld.
Fast schon beängstigend.
Ja, tatsächlich. Also eigentlich fies gesagt in die Bedeutungslosigkeit der Tabelle, aber das fühlt sich irgendwie total cool an aktuell.
Ja.
Und dann mit diesem Derby-Sieg jetzt vom Montag, es war für mich das Sahnehäubchen der letzten Wochen, muss ich sagen.
Und auch wichtig einfach, dass es wirklich mal so ein richtig verdienter Sieg war. Also nicht sowas wie gegen Darmstadt, wo wir dann auch sehr viel Dusel auch zwischendurch hatten und in den letzter Sekunde Sebastian Olsen noch 10-mal gerettet hat. Man kann wirklich sagen, das war ein verdienter 1-0-Sieg gegen den HSV. Jetzt ist meine Kamera umgefallen. Ich habe noch eine witzige Statistik, habe ich dir ja schon erzählt. Platz 5 sind wir momentan von den formstärksten Teams in Europa, was die letzten 10 Partien angeht.
Ja, irre. Passend dazu, ich weiß nicht, du hast sicherlich auch so eine E-Mail von dem FC St. Pauli jetzt in den letzten Tagen bekommen als Saison-Abo-Inhaber, oder? Dass man seine Karte eintauschen kann?
Ich habe mein E-Mail-Postfach nicht so richtig geöffnet, glaube ich, letzten Tage.
Dann kläre ich dich kurz auf. Der FC St. Pauli hat nämlich sich tatsächlich Gedanken gemacht, wie man mit den Dauerkarten und Saisonkarten umgeht, die ja Anfang der Saison bezahlt wurden und bisher, bis auf diese 2 Spiele, wo ja nur sehr, sehr reduziert Zuschauer zugelassen waren im Herbst letzten Jahres, konnte ja keiner seine Dauerkarte und Saisonkarte so richtig in Anspruch nehmen. Und der FC St. Pauli hat sich jetzt überlegt, so eine Art Erstattungskaufhaus zu machen, wo man sich den Betrag quasi nicht rückzahlen lässt, auszahlen lässt, wozu man den Anspruch und das Recht hat, sondern dass man das Geld in diesem Erstattungskaufhaus investiert. Man kann ein Trikot kaufen, man kann Pullover kaufen, der limitiert ist. Man kann sich aber auch eine Dauerkarte für die Bundesliga schon mal sichern, was besonders für die Saisonticketinhaber wahrscheinlich interessant ist, aber auch tatsächlich ein Paket für den ersten Auftritt des FC St. Pauli im Europapokal in den nächsten 15 Jahren.
Wahnsinn. Also es ist auch sehr optimistisch gedacht.
Ja, aber so ein bisschen Selbstironie ist doch auch ganz erfrischend in der Situation.
Ja, geile Aktion. Also wahrscheinlich wäre es andersrum, wenn der HSV gewonnen hätte, hätte man auch schon auf HSV-Seiten von Europa gesprochen. Ich glaube, wir bleiben noch mal so ein bisschen auf dem Boden. Jetzt sind ja auch schon manche Stimmen, die flüstern, dass wir noch mal ins Aufstiegsrennen mit reinkommen. So weit möchte ich auf keinen Fall gehen. Da bin ich ganz vorsichtig. Ich bin einfach froh, dass wir jetzt endlich so ein bisschen diesen Schritt da aus diesem ekligen Abstiegskampf rausgemacht haben und auch endlich mal ein paar Ergebnisse gut verliefen.
10 Punkte Abstand jetzt, glaube ich, auf Relegationsrang, auf den Relegationsrang und den ersten Abstiegsplatz, das ist schon vernünftig, sage ich mal so. Lässt ein bisschen ruhiger schlafen nachts.
Auf jeden Fall. Dann hast du noch den geilsten Derby-Sieg, also wirklich immer noch Wahnsinn, auch insgesamt, was hier los war mit Feuerwerk. Das war ganz witzig, ich höre dann immer die ganzen Feuerwerke hier von meiner Haustür aus, haben wir direkt das Fenster aufgemacht und haben wir alles mithören können.
Total cool. War ja irgendwie vorhersehbar nach den letzten Wochen, wo sich Teile der Fanszene ja immer wieder etwas haben einfallen lassen. Ich glaube, gegen Bochum war das, wo sie mit Pyro die Mannschaft schon an der Budapester Straße empfangen haben oder die Plakate und Banner, die zum letzten Heimspiel aufgehangen wurden. Dementsprechend war das jetzt nicht groß verwunderlich, aber irgendwie total cool. Ich weiß nicht, hast du beim Einlaufen gesehen, ich glaube, Schulle lief mit Bornemann oder sein Co-Trainer, ich habe das nicht mehr genau im Kopf, auf dem Rasen beim Einlaufen und man hat nur gesehen, wie die Funktionäre des FC St. Pauli so ein bisschen übers Stadiondach rüber geguckt haben, aufs Heiligengeistfeld, wo die Raketen abgefeuert wurden und auch so ein leichtes Lächeln, also du hast so gesehen, den Moment haben sie genossen, fand ich irgendwie total cool.
Ja, habe ich genauso gesehen, also voll geil, ja, ist ja auch wenn du merkst, so ja, komm, wir haben keine Fans hier im Stadion, aber die sind trotzdem irgendwie da, unterstützen uns und den Verein und waren ja auch so die ersten Anfeuerungsrufe, waren so am Anfang der ersten Halbzeit immer mal wieder zu hören. Ja. Und das ist auch, glaube ich, wichtig für die Mannschaft, dass sie merken, wir haben zwar hier niemanden im Stadion, der uns so richtig anfeuern kann, außer der eine Funktionär, der da immer rumbrüllt. Ich würde ja immer gerne wissen, wer das ist.
Also das Fernsehteam sagt ja oft, dass es Oke Göttlich ist. Der soll wohl auch mit dabei sein, unser Präsident. Ich habe aber tatsächlich gehört von Leuten, die hin und wieder auch im Stadion anwesend sind, weil sie dort arbeiten müssen, dass das tatsächlich auch viel die Sicherheitskräfte, also die Ordner sind, die ja wohl auch fest da sind. Ja. Man sieht das ja auch häufig, wenn die Spieler einlaufen.
Aber es ist eine Stimme, die immer wiederkehrt, auch bei den Auswärtsspielen mal dabei ist.
Ah, okay. Ja, weiß ich nicht, vielleicht
derjenige soll sich Staff melden oder sowas. Der kann unsere neue Stimme, unsere neue Einleitungsstimme für den Kiez Corner werden.
Wir brauchen einen Sprecher. Ja.
Nee, ja, ganz wichtig, einfach von den Fans, dass sie so ein Zeichen geben und die Mannschaft einfach auch merkt, wir spielen hier vor leeren Rängen, aber trotzdem haben wir einen 12. Mann, der irgendwie noch hinter uns steht. Phrasenschwein.
Ding, ding.
Und ich glaube, das gibt unfassbaren Antrieb und deswegen auch das Lächeln vom Trainerteam vor Spielbeginn.
Sag mal kurz, ich verdaue jetzt gerade noch, dass du ein bisschen skeptisch bist, was die Europapokalteilnahme des FC St. Pauli in den nächsten 15 Jahren angeht. Das muss ich erstmal kurz sacken lassen. Und bevor wir jetzt gleich in Richtung Spiel einsteigen, detaillierter, was hältst du denn oder was hast du denn gedacht, als du wirklich ein paar St. Pauli-Fans vorm Stadion gesehen hast, als der Bus ankam mit dem Banner den sie da gehalten haben, ein bisschen Pyro. Was waren da so deine Eindrücke? Was hast du gedacht?
Ich sehe das ja immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil man einfach dieses Fan-Dasein im Stadion, also ich vermisse es unfassbar doll.
Ja.
Und ich bin ja nun mal, oder wir sind beide ja bei fast jedem Heimspiel dabei. Und deswegen bin ich da schon ein bisschen traurig. Oder auch gerade bei solchen Spielen, oder wie das Spiel auch gegen Darmstadt, jetzt das Derby, wenn man diese beiden Spiele innerhalb von ein paar Tagen im Stadion sieht, was wäre das für ein geiles Leben, wollte ich gerade sagen.
Ja, auch
Also,
das Spiel gegen Bochum und die letzten Spiele im Allgemeinen, auch
ja.
auswärts so, ne? Also das tut
Ja.
schon weh, tatsächlich, ja.
Und deswegen natürlich klasse, dass sie es machen, und es gibt den Spielern auch nochmal einen anderen Schwung, und es sah ja auch alles so aus, als wenn das alles so ein bisschen Corona-konform war und sich da die Fans nicht komplett zum Affen gemacht haben, wie es zum Beispiel dann irgendwie in Dortmund der Fall gewesen ist. Und das freut mich dann. Aber irgendwie auch immer da wieder das weinende Auge, dass ich einfach wieder ins Stadion will und dass irgendwie bald wieder Normalität eintreffen soll.
Ja, ich glaube, den Wunsch haben wir alle. Timo Schulz hat ja auch vor dem Spiel gesagt, dass ein Derby ohne Fans irgendwie auch nicht so richtig ein Derby ist, wie man es kennt, wie man
Ja.
sich das vorstellt. Ja, ich muss sagen, ich fand es auch coole Aktion, sollen ja mehrere hundert Leute gewesen sein. Aber auch da gehen die Meldungen auseinander, wie viel es dann tatsächlich waren. Ich fand das jetzt ein bisschen blöd, muss ich sagen, wie da im Nachhinein in einigen Medien damit umgegangen wurde mit dieser Szene. Weil auch ich habe gedacht, als die dann losgefahren sind und mit dem Bus auf die Richtung Stadion am Heiligen Geistfeld vorbei und dann die Kamera draufgehalten hat auf die Leute, dachte ich auch so, oh, das sieht aber ein bisschen unglücklich aus, so viele Leute wieder stehen. Es gab aber tatsächlich bei Twitter Fotos, die kursierten, die aus dem Telekom-Gebäude gemacht wurden, was ja neben dem Stadion steht, aus ein bisschen erhöhter Perspektive. Und da hat man gesehen, dass tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder eine Maske getragen hat, aber so gut wie alle eine
Ja,
Maske getragen
habe ich auch
haben.
gesehen, die Bilder, ja.
Viele und dann doch ein bisschen Abstand gehalten wurde. Und das hat mich heute ein bisschen sauer gemacht, als ich eine gewisse Zeitung aufgeschlagen habe und dort dann einen Bericht gesehen habe, wie die Polizei denn am Montagabend irgendwo in Essen einen Kochabend von mehreren Familien oder ich glaube zwei oder drei Haushalte waren da vor Ort, das weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall hat die Polizei da einen Kochabend wohl gestürmt, in Anführungsstrichen, und aufgelöst. Aber solche Chaoten, so war da der O-Ton, lässt man dann vorm Fußballstadion lustig irgendwie weiter die Mannschaft abfeiern. Das
Ja.
fand ich tatsächlich nicht so ganz fair, weil ich finde schon, dass man sich da von Seiten der Fanszene vom FC St. Pauli doch schon Mühe gegeben hat mit Masken tragen und Abstand halten, dass das
Ja.
dann in dieser besonderen Situation auch alles ein bisschen Corona-konform war.
Ja.
Das
Stichwort Whataboutism, ne?
richtig, richtig.
Ja. Nee, aber nee, ich fand's legitim. Also ich habe viele andere, ob es jetzt irgendwie bei Union Berlin war, ob es bei Bielefeld beim Aufstieg war, jetzt die Szenen aus Dortmund,
Derby-Sieg
das
gegen
war
Schalke.
Derby-Sieg gegen Schalke,
Ja.
genau. So war das. Und das kannst du halt nicht miteinander vergleichen. Sowas geht in der
Überhaupt nicht.
heutigen Zeit nicht. Und ich fand, wenn man sich da mit Maske hinstellt, es ist draußen und auf Abstände wurde auch größtenteils geachtet.
Also ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist vielleicht in der aktuellen Situation nicht so ganz glücklich. Kann ich auch nachvollziehen, die Argumentation gehe ich vielleicht in dem einen oder anderen Punkt auch mit d'accord. Mir hat halt der Umgang danach, wie mit dieser Szene von bestimmten Medien umgegangen wurde, fand ich dann auch nicht so ganz fair. Aber gut, soll heute auch
Egal,
nicht unser Thema
Derby-Sieger,
sein.
Derby-Sieger.
Wollen wir mal ein Spiel rein?
Gehen wir ins Spiel rein. Und das fing ja mit dem Feuerwerk an. Und dann war es ja erstmal der HSV, der so ein bisschen Feuerwerk abgebrannt hat.
Ja. Total überraschenderweise, obwohl Steffen ja letzte Woche im Vorgespräch angekündigt hatte, dass auch der HSV so ein bisschen die Mannschaft der ersten Minuten ist. Aber auch wir kannten das ja vom FC St. Pauli, dass die ersten Minuten meistens von uns spielerisch und fußballerisch dann auch ein Feuerwerk abgebrannt wird. Und irgendwie, ja, hatten wir Schwierigkeiten reinzukommen.
Aber auch verrückt, wir haben letzte Woche darüber geredet, wie wichtig die ersten Minuten sind. Und letztendlich wurde das Spiel in der letzten Minute entschieden.
Ja, muss man mal sagen, die Fußballexperten im Kiezkorner hier am Werk, wir lagen total daneben.
Aber so kann es auch sein. Aber das ist ja auch typisch St. Pauli. Wir können ja eigentlich auch fast nur noch mit einem Tor Abstand gewinnen. Also.
Ja, egal ob 5-4, 3-2, also gut, 5-4 war jetzt nicht dabei, aber 3-2 oder 1-0, Sieg ist Sieg.
Ja, eben. Genau. Also fangen wir einfach mal an, ins Spiel einzusteigen. Da vielleicht auch noch eine kleine Anekdote zum Lattentreffer von Kittel aus der ersten Minute. Willst du es
Erzähl.
erzählen?
Nee, erzähl du. Ich weiß aber, worauf du hinaus willst.
Ja, die Bild-Zeitung hat geschrieben, dass wohl Timo Schulz mit seinem Sohn in Wellingsbüttel joggen gewesen war. Dann haben sie einen Bengel, hat er gesagt, einen Bengel mit HSV-Trikot auf einem Bolzplatz kicken gesehen. Hat wohl Timo Schulz ihn herausgefordert, dass sie so ein kleines Derby im
Ausschießen können.
Voraus
Ja.
ausschießen können. Und Schulz hat dann getroffen, das Tor, und der Junge hat dann den Ball ans Lattenkreuz gehämmert. Und beim Weglaufen sah Schulle denn, dass der Bengel ein Kitteltrikot anhatte.
Ja, er sagte, jeder schießt
Ganz
einmal und so
witzig.
geht dann das Derby aus. Ich habe es auch gelesen, allerdings nicht bei der Bild-Zeitung, sondern ich habe es beim NDR gelesen und gesehen.
Okay, ja, dann hast du eine bessere Quelle als ich.
Da war nämlich tatsächlich noch das Interview, der Videomitschnitt. Und Schulz hatte dann erzählt, dass er sich exakt nach dieser Szene von Kittel, wo er das Ding auch
Ja.
ans Lattenkreuz gehämmert hat, sich zu seinen Co-Trainern umgedreht hat und gesagt: Ey, muss ich euch erzählen? Wahnsinn! Dann hat er denen kurz die Story erzählt und sagte danach: Uns kann gar nichts mehr passieren. Das Ding gewinnen wir mit 1-0 locker lässig. Ich beneide ihn ein bisschen, dass er danach wohl scheinbar das Spiel ein bisschen ruhiger angehen konnte, als ich es zum Beispiel konnte.
Das stimmt. Er hätte es mal irgendwie vorher sagen können.
Ja,
Ja,
aber
und
vielleicht hat das Geheimnis uns auch gerettet.
Stojanovic war auch direkt hellwach. Ambrosius hat er dann den Nachschuss aufs Tor gehämmert und dann konnte sich Stojanovic das erstmal auszeichnen. Und ja, das war so der erste Schockmoment. Da waren wir dann alle wach. Also.
Ja, also eben schon gesagt, der HSV hatte etwas besseren Start. Ich fand, es war aber trotzdem, auch wenn der HSV vielleicht etwas besser reingekommen ist, eine sehr wilde Anfangsphase. Sehr viel Fehler, viel Pässe auf beiden Seiten, habe ich so gesehen. Unordnung hier und da auf beiden
Ja.
Seiten auch.
Von insgesamt standen wir auch immer ein bisschen zu weit noch weg von den Männern. Zweikampf schwach, ungewohnt in den ersten Minuten. Hat man ja dann auch schnell gesehen. Also was jetzt, ich spreche jetzt auf Philipp Sierreis an, der dann auch früh die gelbe Karte gesehen hat.
Ja, bitter für ihn dann auch früh ausgewechselt werden musste, ne? Als Kapitän, der so ein bisschen darauf hingefiebert hat, als
Ja.
Kapitän dann endlich mal ein richtiges Derby mitzuerleben, nach vielen Verletzungen, die ihm da das Ganze in den letzten Spielzeiten ein bisschen verwehrt haben.
Ja, naja, da war so ein paar blöde Aktionen so in den ersten 20 Minuten. Und dann war der zweite Freistoß von Kittel, ich glaube aus der 11. Minute, den hat Stojanovic schon auch wieder stark gehalten. Und dann noch einige Minuten später dieser schnell ausgeführte Freistoß vom HSV, wo dann Lawrence gepennt hat und Jung da wirklich komplett frei das Ding nach einem Aufsetzer an die Latte köpft. Ja. Danach war nichts mehr zu sehen vom HSV.
Es waren wieder diese, oder es wäre wieder diese hohe Hereingabe gewesen. Also als
Ja.
HSV-Fan hätte ich gesagt, der ich ja nicht bin, dieser Ball muss
Danke, dass du
rein.
das nochmal, dass du nochmal kurz erwähnst, Flippo.
Gehört zur Wahrheit dazu. Hätte ich gesagt, dieses Ding muss sitzen.
Ja.
Das haben wir dann auch wieder nicht gut verteidigt. Aber ich finde tatsächlich nur in der einen Szene, sprechen wir nachher nochmal drüber. Ich weiß nicht. Wir haben ja letzte Woche kurz einmal darüber gesprochen, oder ich habe dich gefragt, ob du glaubst, dass es so einen Überraschungsmoment in unserer Aufstellung gibt, wie es in den Derbys in den Jahren zuvor ja auch immer mal wieder der Fall war, und
Stimmt.
Benatelli zurückkehrt in unsere Startelf. Und ich muss ehrlicherweise sagen, wir haben es ein bisschen angedeutet.
Ja.
Es lag jetzt vielleicht nicht unbedingt an sportlichen Gründen, weil Smith sich verletzt hat und deswegen ausfiel, aber Benatelli stand wieder auf dem Platz.
Richtig. Also es war ja die ganze Woche immer schon die Frage, weil Becker ja, ich glaube, Rückenprobleme hatte, ob dann Benatelli für ihn ins Team kommt. Da stand dann aber auch schon seit Freitag oder Samstag fest, dass das wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Und dann ist ja Smith, Eric Smith, relativ spontan dann noch ausgefallen. Jetzt aus meinen ich wollte was sagen?
Nee, erzähl weiter.
Nee, aus meinen Informationen war jetzt Faserriss wohl an der Wade oder in der Wade und mehrere Wochen, sagte Timo Schulz. Was mehrere Wochen heißt, weiß ich jetzt nicht genau.
Ist natürlich eine etwas schwammige Aussage, mehrere Wochen. Ja, keine Ahnung, müssen wir abwarten. Für uns natürlich bitter, weil er die letzten Wochen ja echt gut sich präsentiert hat und unserem Spiel auch gut getan hat. Aber es ist natürlich dann auch ein Stück weit beruhigend, dass ein Benatelli dann trotzdem noch bei uns im Kader ist, glücklicherweise, der das Ganze dann einigermaßen gut auffangen kann. Auch
mehr als respektabel, ja.
Denke ich auch. Auch wenn er andere Stärken hat, als Smith es hat. Vielleicht wird das jetzt im nächsten Spiel ein bisschen kniffliger, aber ich bin froh, dass wir Rico da haben, der wird ja schon rocken.
Ich glaube auch, also es war schon richtig, dass er den aufgestellt hat, gegen den HSV auch. Also spielerisch passt Benatelli so auch in die Mannschaft gegen einen Gegner wie den HSV. Ich glaube, das wird jetzt gegen Karlsruhe schon was ganz anderes. Also da wird uns dann Smith schon ein bisschen mehr fehlen, gerade wegen dieser körperlichen Präsenz.
Ja.
Kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, wie ja auch der KSC spielt. Ja,
aber aufs Derby
zurück.
Ja, im Allgemeinen wollte ich noch kurz einmal abschließend sagen, wir haben auch drüber gesprochen in den letzten Wochen, Benatelli hat dann ja wirklich gar keine Spielminuten mehr bekommen. In den letzten Wochen noch nicht mal Einwechslung, da wurde ja Afis Aremu ihm vorgezogen und dann kommt man im Derby rein nach mehreren Wochen Pause, ist vielleicht, kann ich mir gut vorstellen, nicht so ganz glücklich mit der Situation gewesen in den Wochen zuvor, so muss es zumindest sein, wenn man sportlichen Ehrgeiz hat und das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, böse oder freundlich gesagt, und liefert dann, wenn ich sagen muss, in den ersten Minuten sicherlich noch ein bisschen sich finden musste, so wie der Rest unseres Mittelfeldes auch, so ein Auftritt wieder ab. Er war auf dem Punkt da. Das muss man ihm dann auch mal anerkennen und Chapeau sagen.
Ja, aber ich glaube, das kann man von einem Spieler wie Rico Benatelli auch erwarten. Also der hat die Erfahrung. Schulz hat ja auch gesagt, wenn der spielt, dann muss er sich eigentlich nie Gedanken machen. Und deswegen hat er auch gespielt, glaube ich, und nicht Aremu. Und hat die Sache, wie gesagt, mehr als respektabel erledigt.
Genau. So, und jetzt aber zurück ins Spiel. Also den jungen Freischuss hatten wir schon abgehakt. Ein paar Minuten vorher hatte sich endlich auch mal unsere Offensive zu Wort gemeldet erstmals, nachdem da in den ersten Minuten ja sehr, sehr wenig offensiv ging. Und ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen unser Wachmacher. Salazar hat von der Strafraumecke abgezogen und ja, knapp am Pfosten den Ball vorbeigesetzt. Kurz darauf hat auch Burgstaller dann seinen ersten Abschluss gehabt. Ab da waren wir dann auf einmal auch offensiv da und haben stattgefunden.
Ja, und das ganze Spiel hat sich ja wirklich dann, es war kämpferisch klasse, es war enorm intensiv, war ein richtig hochklassiges Zweitligaspiel.
Ja.
Hat richtig Spaß gemacht, auch für einen neutralen Beobachter, glaube ich, das dann zu verfolgen, so ab Minute, ab dem
20. so ungefähr.
Ab der 20. Minute, dann kam der FC St. Pauli auch endlich ins Spiel. Und es hat sich dann dazu entwickelt, dass wir dann auch klar die bessere Mannschaft waren.
Ja, Freistoß kurz darauf. Wieder Freistoß, muss man ja sagen. Kittel haben wir ja schon angesprochen. Die Jungchance auch nach dem Freistoß für den HSV. Dann Freistoß FC St. Pauli. Und da hätte es schon das erste Mal klingeln können. Und zwar, wer hätte es gemacht, das 1-0? Guido Burgstaller.
Guido. Aber muss man auch sagen, das war klasse von Ulreich gehalten.
Klasse Reflex. Aus kurzer Distanz mit starker Reaktion,
Die haben da schon einen guten Keeper hinten drin, auch wenn er ein paar Mal schon ziemlich unsicher aussah, was mich gewundert hat. Aber den hat er ganz stark gehalten. Und dann war ja den Rest der ersten Halbzeit, hatte ich das Gefühl, dass eigentlich nur noch Marmoush gespielt hat. Das war ja Wahnsinn.
Ja.
Also, der hat auch dieses ganze Pressing-Spiel, was normalerweise immer mehr von Burgstaller kam, fand ich von Marmoush diesmal noch viel besser. Es war einfach ein Top-Pressing-Verhalten. Insgesamt deutlich agiler, sicher am Ball. Hätte sich eigentlich schon in der ersten Halbzeit das Tor verdient gehabt.
Ja, die Chancen hat er auch auf jeden Fall. Der HSV hat echt Schwierigkeiten gehabt, den so ein bisschen zu kontrollieren und in den Griff zu bekommen. Nach dem Wechsel, den wir dann sehr früh vollzogen haben, Ziyech raus, Toure Reguinhussen rein. Übrigens, bei Sky hatten sie auch ein bisschen Probleme, den Namen auszusprechen. Wollte ich nur noch mal zu unserer Verteidigung ansprechen.
Super.
Ja, kurz darauf hatte dann Marmoush auch die Möglichkeit, nachdem Salazar ihn angespielt hatte, wo er wirklich artistisch in der Luft stand und mit so einer Art Volley aufs Tor geschossen hat, kurz darauf dann noch ja eine Chance, wo er ein bisschen im 16er rumdaddelt mit dem Ball und Guido quasi den
Ball das war Ball schade. Da hat sich Burgstaller, glaube ich, auch ein bisschen aufgeregt, dass er den nicht bekommen hat. Der hat er eventuell voll in den Winkel genagelt, aber da hat dann wahrscheinlich irgendwie die Absprache nicht gestimmt oder sonst was. Oder Marmoush wollte das Ding lieber alleine machen. Aber trotzdem insgesamt fand ich, Marmoush war eine ganz starke Vorstellung in der ersten Halbzeit.
Ja.
Fand ich bislang auch die beste von ihm im braun-weißen Jersey. Und
ja, die beste weiß ich jetzt nicht. Ich finde, in seinem ersten Spiel hat er auch sehr, sehr gut performt. Aber es war auf jeden Fall ein richtig, richtig starker Auftritt in den ersten 45 Minuten von ihm. Und er hat auch dafür gesorgt, dass wir dann eben ab dem eben angesprochenen Zeitpunkt offensiv tatsächlich auch ein bisschen präsenter waren und dann dem HSV auch ein Stück weit ja schon überlegen in einem wirklich guten ersten Durchgang. Wir haben es eben angesprochen. Ich habe bis zur Halbzeit nicht mehr viel, was ich noch durchsprechen will.
Ich habe es auch nicht. Ich habe nur geschrieben hier, Marmoush noch dreimal, der wirklich ständig was bewegen wollte. Und da haben mich meine ganzen HSV-Freunde, die ich ja noch manchmal habe, geschrieben, hä, warum seid ihr denn so gut in der Offensive? Das brennt da ja richtig.
Da kannst du mal sehen, wie entfernt einige Fußballfans, wenn man es denn so nennen möchte, tatsächlich auch von dem aktuellen Geschehen in der zweiten Liga sind. Also völlig überraschend, dass der FC St. Pauli offensiv stark ist in den letzten Wochen.
Ja. Aber das war ja auch, also man hat ja wirklich gemerkt, die hatten richtig Bock, da wieder was abzufackeln, sage ich jetzt mal. Schulle hat ja auch bei der Pressekonferenz am Sonntag, am Abend gesagt, ganz klar, ja, wir spielen nach vorne. Oder wie wollt ihr auf die Frage, wie wir ausgerichtet sind. Und da hieß die Devise einfach nur nach vorne. Und das haben wir dann auch gezeigt. Ja. Und das hat Spaß gemacht. Das Fußballspiel war in den Minuten hochklassig, wo wir es übernommen haben. Und das kannst du dir nicht ausmalen, eigentlich.
Nee, das stimmt. Ja, aber so muss es doch auch sein. Und wir haben, glaube ich, auch schon jetzt oft genug drüber gesprochen, dass unser Weg über die Offensive führen muss, weil wir uns auf die Defensive nicht so ganz verlassen können, leider. Noch nicht. Aber ja, erste Halbzeit, haben wir eben gesagt, war gut, kurzweiliges, gutes Spiel, guter Auftritt von uns dann, besonders so ab der 15., 20. Der HSV anfangs ein bisschen besser. Ich habe es eben gesagt, Salazar war für mich mit seinem Fernschuss vor der Strafraumecke so ein bisschen ja der Dosenöffner unserer Offensivbemühungen. Aber in der zweiten Halbzeit muss man dann ehrlicherweise sagen, wie im Hinspiel ja komischerweise auch schon, da war es ja auch so, dass es eine sehr gute erste Halbzeit von beiden Mannschaften war und nach dem Seitenwechsel ja das Niveau, das hohe Niveau, was man in der ersten Halbzeit aufs Spielfeld bringen konnte, dann so ein bisschen abgeebbt ist. Leider.
Ja, also ich habe hier auch nicht viel stehen. Außer jetzt diese großartige oder diese große strittige Szene.
Ja, da würde mich mal interessieren, was du als alter Video Assistant Referee Fan, der du ja bist, wie wir alle wissen, zu dieser Szene sagst.
Boah, ganz, ganz, ganz schwierig. Also ich habe tatsächlich erst gesagt, dass es richtig ist, dass er ihn zurücknimmt.
Ja.
Allerdings. Also hätte ich jetzt die Szene so gesehen und ich werde gefragt, ist das eine Elfer oder nicht, würde ich sagen, nein, ist keiner. Allerdings bin ich mit dieser hundertprozentigen Fehlentscheidung, die ja immer vom DFB hoch angepriesen wird, woran sich aber kein Schiedsrichter hält, habe ich das Gefühl, habe ich schon lange das Gefühl. Insofern bin ich nicht einverstanden.
Ja.
Also ich bin im Zwiespalt. Ich fand, hätte er den Elfer nicht gegeben, von vornherein wäre das absolut kein Problem gewesen und vertretbar gewesen. Nur dieses hundertprozentige, das finde ich immer schwierig. Vor allem, weil es ja, man merkt es ja, es gibt ja so viele verschiedene Meinungen.
Ja, ich muss auch sagen, das war für mich der Knackpunkt. Als ich die Szene in live gesehen habe, habe ich gesagt, sofort Elfmeter, ja klar. Ja. In den Wiederholungen, und da muss man dann auch immer wieder sagen, ist für
Schiedsrichter auch schwierig. Hast du auch direkt zu Twitter gegangen, hast deinen Wut gleich freie Bahn gegeben.
Sofort losgetippt ins Smartphone und ab dafür.
Der Trump-Effekt.
Oh ja, schöner Vergleich. Das ist eben auch mein Punkt, was ich sage. Man kann sich wirklich darüber streiten, das ist eine Auslegungssache, ob man da sagt, Elfmeter, ja oder nein. Viele argumentieren, wenn sowas im Mittelfeld stattfindet, ist es ein Foul, weil er geht wirklich risikoreich rein mit beiden Beinen voraus. Ich glaube, bei Dortmund gegen Gladbach war gestern Abend eine ähnliche Szene im Mittelfeld, wo der Kommentator sagte, er nimmt die Verletzung des anderen in Kauf mit seinem Reingehen. Kann man für die Szene auch irgendwie jetzt am Montagabend so auslegen? Für mich ist es einfach keine hundertprozentige Fehlentscheidung. Und das ist eben wirklich der springende Punkt, dass, du hast es eben gesagt, DFB, DFL, da wirklich drauf beharren oder pochen und immer wieder sagen,
aber sie machen es nie, sie machen es nie. Es ist doch dieses hundertprozentige, ist doch nie da. 100% heißt, wenn wirklich 100 Leute gefragt werden und alle 100 sagen, es ist so. Und das ist bei dieser Situation einfach nicht so. Und das ist bei fast jeder scheiß Video-Assistant-Referee-Situation ist es so.
Frag mal in Würzburg nach. Ich glaube, die hatten auch ziemlich viel Spaß in den letzten Wochen mit dem Video-Assistant-Referee.
Also es ist der Wahnsinn. Also ich bin sowieso mittlerweile ein großer Gegner von dem Zeug, obwohl ich immer ein großer Befürworter war.
Ja.
Aber ich finde die Auslegung, finde ich, leider zum Kotzen.
Ja, das ist halt das Problem, was heißt das Problem? Entschuldigung, Problem wollte ich nicht sagen. Es ist halt die Tatsache, dass trotzdem noch Menschen mit dieser Technik zusammenarbeiten. Und Menschen haben halt in gewissen Situationen unterschiedliche Auffassungen von diesen Situationen. Und dementsprechend ist für einen wahrscheinlich irgendwas eine klare Fehlentscheidung, für den anderen eher nicht, für den anderen so eine Kann-oder-kann-nicht-Situation, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie der Ablauf genau war. Ich habe mich danach, nach meinem emotionalen Wut-Tweet, nee, also ganz so schlimm war es ja jetzt nicht, habe ich tatsächlich noch ein bisschen durch Twitter durchgescrollt und da haben ein, zwei ein bisschen nüchterner als ich dann vielleicht aus der ersten Emotion heraus auch geschrieben, dass es ja auch sein kann, dass Aitekin nachgefragt hat und die Hilfe angefordert hat vom Video Assistant Referee, dann wäre das wohl, ich bin da wirklich regeltechnisch, wirklich bewege ich mich auf rohen Eiern gerade.
Darf er das überhaupt?
Ja, das weiß ich eben nicht.
Hätte ich nämlich gar nicht gedacht, dass er das überhaupt darf.
Ich habe das jetzt so rausgelesen, dass es nochmal wieder eine andere Nummer ist, also weg von dieser klaren Fehlentscheidung. Wenn Aitekin die Hilfe anfordert, dann ist das wohl wieder ein anderer Ablauf, eine andere Situation. Weiß ich nicht genau. Ist auch, glaube ich, müßig, darüber jetzt zu diskutieren, weil im Endeffekt
Derby-Sieger.
Konnt uns selbst diese Fehlentscheidung diese Fehlentscheidung, den Elfmeter nicht zu geben, weil er ihn eben erstmal gegeben hat, nicht stoppen.
Ich möchte trotzdem noch sagen, dass Dennis Aitekin ein Top-Schiedsrichter ist und ich sehr froh war, dass dieser Schiri das Derby geleitet hat. Ich fand's klasse, ich mag ihn sowieso als Typen. Ist ja endlich mal so diese neue Schiedsrichter-Generation, die sich jetzt auch mal so ein bisschen mehr äußert, irgendwie mal in Podcasts zu Gast sind oder bei Ina Müller war zu Gast.
Ach komm, sprich Klartext, du bist doch nur Fan seiner DJ-Fähigkeiten.
Das sowieso. Und nein, ich fand's, er hat einfach souverän gemacht, er spricht total viel mit den Spielern, was ich klasse finde. Das hast du bei, ich habe immer gern Stieler als Beispiel. Das hast du bei so vielen Schiedsrichtern nicht. Zwar auch bei der gelben Karte für Zierreis bei der ersten. Da hat er erstmal mit ihm nochmal die Konversation gesucht. Auch bei der roten Karte am Ende für Leibold. Und ich finde, das macht einen guten Schiedsrichter aus, wenn er wirklich seine Sachen erklären kann und nicht einfach stumpf irgendwelche Karten verteilt. Und deswegen bin ich ein großer Fan von Dennis Aitekin.
Muss ich auch sagen, dass ich ihn für einen der besseren Schiedsrichter bei uns in Deutschland halte. Ist, glaube ich, auch nicht zu Recht einer, der auf internationaler Ebene deswegen auch eingesetzt wird. Er kommt jetzt auch aus einer Verletzung und ich kenne das aus meiner eigenen fußballerischen Tätigkeit im Amateurbereich. Diese Schiedsrichteraufgabe ist sicherlich eine der undankbarsten in unserem Sport. Ja. Das ist von den Amateuren bis zu den Profis hin unverändert oder absolut gleich. Von daher ziehe ich wirklich meinen Hut vor den Jungs, die das machen, weil die auch echt immer oder häufig Mittelpunkt der Kritik sind. Ich fand, er war in der einen oder anderen Szene zwischenzeitlich oder phasenweise ein bisschen zu sehr aufgeregt und hatte dann wirklich die ein oder andere Karte ein bisschen zu locker sitzen, die er sehr schnell gezogen hat am Montag. Ist aber dann wirklich auch Geschmackssache. Im Endeffekt war das jetzt eine Szene, für die man ihn durchaus sachlich kritisieren kann. Er wird sicherlich genauso argumentieren können, dass das alles korrekt war, was er da gemacht hat. Ja, ich glaube, wir können froh sein, dass er dann ebenso kommunikativ war, so wie du es gesagt hast, in der 24., 25. als Zierreis sein. Ja. Drittes Foul war es dann, glaube ich.
Aber ja, das ist ja aber auch unnötig, wenn er dann, ja, wenn er, ist ja dann unnötig, wenn du im Derby dann gleich, musst du dir auch vorstellen, das ist ein Derby. Kannst du nicht gleich da nach ein paar Minuten eine rote Karte geben? Das finde ich einfach, man muss da Fingerspitzengefühl haben. Und ich glaube, das hat er halt einfach.
Ja, das hat er, aber da muss ich dir ein bisschen widersprechen, weil vielleicht ziehen wir die Diskussion um Leibold mal kurz mit rein. So diese Argumentation, ist ein Derby, da kann man so früh keine rote Karte ziehen, sehe ich ein bisschen anders. Also wenn rot ist, ist rot und wenn gelb ist, ist auch gelb. Und Zierreis kann sich durchaus nicht beschweren, wenn er nach seinem dritten Foul die zweite gelbe Karte bekommt und vom Platz fliegt. Das war sicherlich Fingerspitzengefühl von Aitekin. Aber das eine Foul war dann durchaus auch nochmal ein gelbwürdiges Foul, wo man gelb geben kann.
Ja.
Da haben wir Glück gehabt. Er muss nicht gelb geben, hat er dann auch nicht gemacht. Aber Leibold hat ja auch ähnlich argumentiert nach dem Spiel. Ich weiß nicht, ob es aus der ersten Emotion heraus ist, aber wo er auch sagte, dass Herr Aitekin sonst ein sehr guter Schiedsrichter sei. Und ja, ob man dann wirklich im Derby in der Nachspielzeit für sowas eine rote Karte geben muss. Wo ich ganz ehrlich gesagt habe, ganz im Ernst, dieses Video kannst du nehmen und das bei den Schiedsrichterlehrgängen zeigen als Beispiel für eine klare rote Karte.
Ja,
eine klarere Tätigkeit geht doch überhaupt gar nicht. Und das ist egal, ob es die, die zweite, 66. Oder 93. Minute ist.
Das fand ich dann auch einfach, das haben auch alle meine HSV-Kollegen gesagt, das war einfach schwach von Leibold, so eine Aussage zu machen. Das ist Quatsch. Also das, so darfst du halt dich nicht hinreißen lassen. Klar, haben wir da, ich glaube, Chiré und Burgstaller waren das irgendwie zusammen. Klar haben sie provoziert, hätten auch beide gelb sehen müssen dafür. Ich glaube, nur Burgstaller hat da gelb gesehen. Aber dann darfst du den ja nicht so wegkicken.
Ich kann es menschlich, ich kann es menschlich tatsächlich nachvollziehen. Nach den letzten Wochen, ich glaube, auf den Spielern lastet da auch nicht wenig Druck. Klar. Auf den HSVern und dann bist du vielleicht auch selbst unzufrieden nach so einem Derby. Ja. Aber sowas, gerade als Kapitän, solltest du dich zu sowas, trotz der Provokation, die Burgstaller eingestanden hat, nicht hinreißen lassen.
Aber ich fand insgesamt, es war doch mal wieder ein Derby mit Feuer.
Ja, ich fand, das stimmt.
Es war
ja
spielerisch, es hat mir die letzten Derbys immer so gefehlt, so ein bisschen. Es war auf den Rängen, ging alles ab, also natürlich die letzten beiden Male nicht.
Ja.
Aber auf dem Feld war es alles so ein bisschen verhaltend immer. Viele Zweikämpfe wurden gescheut. Und jetzt war es doch mal ein Derby, wo wirklich der Kampf angenommen worden ist. Da gibt es mal eine Rudelbildung. Ist ja auch vollkommen richtig.
Stimmt, die gab es auch ein, zwei Mal. Und das ohne Fans, ne? Muss man ja auch sagen. Tatsächlich,
aber das ist doch ein Derby. Da merkst du doch, geil, die Spieler haben das angenommen. Die wissen, um was es hier geht. Es ist nicht ein normales Fußballspiel. Es geht hier um die Stadtmeisterschaft.
Und die haben wir gewonnen, um das nochmal kurz so klar zu betonen. Ja, ich weiß nicht, ich nehme es jetzt Leibold auch tatsächlich nicht übel, diese Aussage. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich sie fragwürdig finde, aber wir alle sind Sportler und wissen, dass man vielleicht kurz nach so einem Spiel auch ein bisschen aus der Emotion heraus Sachen tut.
Ja, ja.
Als Entschuldigung, aber ich glaube, er wird auch einsehen, dass das eine klare und verdiente rote Karte auch in der Nachspielzeit war.
Richtig. Wollen wir einfach mal aufs Tor zu sprechen kommen? Oder hast du
Leben
noch
gern
unfassbar viel? Ich dachte, wir machen jetzt einfach einen Sprung in die 88. Minute.
Ja, schieß los.
Ich würde sagen, der Großteil des Treffers gehört dann aber auch Rodrigo Salazar, der da durchs halbe Mittelfeld marschiert ist, dann einen wunderbaren Pass gespielt hat zu dem gerade eben eingewechselten Luca Zander, der nicht mal eine Minute auf dem Platz stand, so ist es deutsch, der ablegt zu Xeré und der knallt ihn einfach nur rein. Ins Tor geknallt und fertig, hat er gesagt.
Wahnsinn, ja genau, das war sein Kommentar. Gibt übrigens auch schon, oder die Produktion ist schon angelaufen für die
Derby-Sieger-T-Shirts
mit seiner.
Auch ein guter Folgentitel.
Ja, können wir auf jeden Fall nehmen. Gute Idee, doch, machen wir. Ja, absoluter Strahl, den er da ins Tor gesetzt hat. Total cool, mit Überzeugung. Ich hätte da ganz gerne mal so ein Messgerät gehabt, wie sie beim Tennis das immer haben, wo sie die Geschwindigkeit des Objektes messen. Ja, also einfach nur unbeschreiblich geil. Ich habe einmal kurz aufgeschrien, habe dann an meinem Kaltgetränk genippt und genossen.
Was gab's bei dir?
Havanna Cola.
Bei mir auch.
Ja, siehst du? Sehr cool. Ja,
Ja.
also ich muss dir auch zustimmen, Chipball von Salazar auf Zander, gibt nicht viele, glaube ich, die das so spielen können.
Wir können's.
Wir können's, dank Salazar. Später Lucky Punch. Bei Twitter, Mike vom Millerton spricht das ja immer wieder an und auch Timo Schulz hat das nach dem Spiel im Interview gesagt, das entscheidende Tor nicht zu früh schießen, alte St. Pauli-Regel.
Ja, hat sich wieder bewährt.
Und damit ist alles gesagt. Also schönes
Sehr.
Tor. Ist übrigens auffällig, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber
Ich
das
wollte nur sehr geil sagen.
so, so ist es ausgesprochen. Ist auffällig, dass wir häufig richtig coole Tore gegen den HSV schießen in letzter Zeit.
Was sind denn richtig coole Tore?
Ja, weiß nicht. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu subjektiv, aber
Tore gegen den HSV sind immer richtig cool, Flippo.
ja, erstens das, aber ich weiß nicht, das Ding von Matt Penny in der letzten Saison, wie er den da reinsetzt, aus einer ja doch schon etwas größeren Distanz. Salazar im Hinspiel
Van
war für mich,
Drongelen.
ja, das hast du jetzt angesprochen. Mach dich nicht unbeliebt.
Bin ich eh schon,
Nee,
egal.
das stimmt. Ja, und dann war eigentlich auch nur noch Hoffen und Bangen. Ich glaube, es gab 4 oder 5 Minuten Nachspielzeit. Das hat meinen Puls nochmal ein bisschen nach oben getrieben.
Ja, aber
Aber
muss man auch sagen, der HSV hat das in der Nachspielzeit auch nicht mehr so schlau gemacht. Also
ja, vom HSV war ja in der zweiten Halbzeit nichts mehr zu sehen. Also, wie gesagt,
gar
das
nichts.
spielerische Niveau hat ja ein bisschen abgenommen, finde ich, nach der Halbzeit. Wo ich auch zwischenzeitlich so das Gefühl hatte, okay, wir versuchen noch ein bisschen was, aber so im tiefen Inneren haben sich vielleicht beide Mannschaften ein bisschen mit dem Unentschieden abgefunden. Ja, aber nachher war der Wille vielleicht ein bisschen mehr auf unserer Seite und das war ein absolut verdienter Derby-Sieg über das gesamte Spiel gesehen.
Ich würde sagen, wir können langsam auch mal zu unseren Kürungen kommen.
Ja, ich wollte noch einen Abschlusssatz sagen.
Hau raus.
Wir haben ja einleitend gesagt, dass wir so ein bisschen Derby-müde sind. Also wir sind jetzt seit 4 Spielen ungeschlagen gegen den HSV. Aus den letzten 4 Begegnungen 3 Siege, ein Unentschieden. Es ist fast schon Normalität, gegen den HSV zu gewinnen.
Wahnsinn.
Ja, das wollte ich abschließend nochmal
Das hat
loswerden.
ja, ich glaube, 11 Freunde hat das getitelt, dass wir der neue Angstgegner sind vom HSV.
Auf Zweitligaebene.
Gut, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Kiezkicker der Woche.
Ja. Hier ist der Kiezkicker der Woche.
Wir haben uns mal dafür entschieden, eine bestimmte, einen bestimmten Teil der Mannschaft zu loben, den wir eigentlich noch nie gelobt haben, der eigentlich immer sehr kritisch beäugt wird von uns.
Kritisiert wurde von uns, genau, das stimmt. Ja, wir haben es vorhin einmal kurz angesprochen. Wir haben mit unserer Defensive, die ja normalerweise sehr anfällig ist, ich glaube im Schnitt 2 Gegentore pro Spiel in dieser Saison, fast, nicht ganz, aber fast, gegen die beste Offensive, treffsicherste Offensive gespielt und haben unser zweites zu Null Spiel, glaube ich, gemacht.
Ja.
Und nicht viel anbrennen lassen, bis auf diese Chancen in den ersten Minuten.
Ja, es waren wirklich nur natürlich dieser eine Standard, dieser Kopfball von Jungen, das war brandgefährlich.
Ja.
Aber ansonsten fand ich das alles relativ stark. Und ich glaube, was mir so aufgefallen ist, ist, dass der HSV sich wirklich absolut auf die rechte, also auf unsere linke Abwehrseite fixiert hat.
Ja.
Das war
Viel über Jatta gekommen, ne?
immer über Jatta gekommen oder auch Kinzombi, der sich weit nach außen immer hat treiben lassen und haben so ein bisschen, glaube ich, Lehrt Prakarada als Schwachstelle ausgemacht. Haben wir auch die letzten Folgen ab und zu mal gesagt, dass es immer wieder über die linke Seite zu Treffern, zu Gegentreffern kommt.
Ja.
Und ich fand, Prakarada hat das richtig stark gemacht diesmal. Der hatte Jatta unter Kontrolle. Ich kann mich an keine Situation, an keine gute Chance vom HSV erinnern, die aus dem Spiel rauskam, außer diese 3 Standards. Ich glaube, Duziak hatte noch mal eine Halbchance in der zweiten Halbzeit. das war schon stark. Und es war dann auch vielleicht ein bisschen ideenlos vom HSV, dass sie sich wirklich nur auf diese Jatta-Kinzombi-Seite fixiert haben. Und ich fand, Kittel hat nicht stattgefunden im Spiel. Das lag aber, glaube ich, eher am HSV, weil sie halt immer wieder über die eine Seite kommen wollten. Und ich fand, Paccarada hat da einen ausgezeichneten Job gemacht.
Ja, also er hatte natürlich ein bisschen Geschwindigkeitsnachteile gegen Jatta, der unfassbar schnell ist. Das muss man auch dazu sagen. Ich habe so ein bisschen im Hinterkopf, dass es eine Szene gab in der ersten Halbzeit, wo Jatta Paccarada doch einmal enteilen konnte. Da hat der HSV allerdings dann nicht so viel draus gemacht. Oder die eben nicht gut nutzen können, diese Möglichkeit. Aber ansonsten, ja, hat er seine Seite dann doch nach anfänglichen Schwierigkeiten gut dicht bekommen. Wir standen hinten gut, der HSV hat es uns aber auch leicht gemacht, fand ich. Also das war wirklich ein sehr statisches Spiel dann teilweise vom HSV, die, wie du eben gesagt hast, sehr ideenlos agiert haben. Aber es tut trotzdem mal gut, ich glaube auch der Mannschaft gut, wieder zu Null zu spielen und den Laden dicht zu halten, gerade gegen diese offensiv starke Mannschaft vom HSV.
Ja, und ich glaube, da muss man alle vier Defensivmänner loben mit Sebastian Olsen, der vielleicht diesmal ein bisschen nicht so auffällig war, aber ein paar auch geile
Szenen ein starkes nach Spiel gemacht
vorne
hat,
hatte.
Ich, ja.
Ja, und wen ich auch noch hervorheben will, ist ein Tore Reguinhusen, der wirklich so viel Ruhe in dieses Aufbauspiel hinten mal reinbringt.
Ja.
Spielerisch echt nochmal was anderes als Philipp Sierreis. Also ich finde, man merkt einfach, er hat viel mehr Ruhe im Spiel, was vielleicht auch mal wichtig ist da hinten drin.
Da vielleicht auch jetzt mal kurz, bevor wir gleich zum Dösbattel kommen, könnte Sierreis vielleicht tatsächlich, er ist nicht unser Dösbattel der Woche, aber einer der Verlierer des Spiels sein, weil ja, früh raus in so einem Derby, wir haben es eben angesprochen, für ihn bitter, weil als Kapitän nach 27 Minuten runter zu müssen, gelb-rot gefährdet, tut ihm, glaube ich, persönlich auch ein bisschen weh, aber Reguinhusen ist ja nun einer, der sich zumindest für uns Außenstehende ja doch ein bisschen aufdrängt, in die Startelf irgendwann mal reinzurücken. Dafür wurde er schließlich geholt im Winter, sonst würde die Verpflichtung aus meiner Sicht keinen Sinn ergeben. Jetzt hat er dann über einen längeren Zeitraum gespielt, nachdem er in den Wochen zuvor immer erst eingewechselt wurde, da auch Stabilität gebracht hat, jetzt gegen Darmstadt in der Woche zuvor beispielsweise. Hat Sierreis sich vielleicht jetzt durch diese Aktion, klingt so ein bisschen negativ behaftet, rausgekegelt und Reguinhusen durch seinen doch guten Auftritt dann in der verbleibenden Spielzeit für die nächsten Wochen empfohlen für einen Wechsel in der Startelf?
Empfohlen hat er sich sicherlich. Also das ist klar wie das Arm in der Kirche.
Phrasenschwein.
ich weiß nicht, ob Schulle Veränderungen vorzieht für die nächsten Spiele. Also bislang hat er immer recht behalten, die gleiche Aufstellung ins Spiel zu schicken, außer jetzt halt verletzungsbedingt der Smith-Benatelli-Wechsel. Wir werden es sehen. Also ich bin gespannt. Ich kann mir Reguinhusen sehr gut in der Startelf vorstellen.
Ja, bleiben wir mal gespannt und schau mal, wie sich das dann tatsächlich so in den kommenden Wochen entwickelt. Ich glaube, auf jeden Fall haben wir die letzten Wochen auch schon immer angesprochen. Eine ernsthafte Option. Und gucken wir mal. Für mich tatsächlich auch so ein kleiner Geheim-Kiez-Kicker der Woche. Die Defensive haben wir jetzt völlig zu Recht gelobt, nachdem wir sie häufig kritisiert hatten. Aber die Eckfahne auch so ein bisschen. Die Eckfahne ist immer wieder Mittelpunkt der Derbys gegen den HSV, komischerweise.
Ja. Du hast die Story auf Lager.
Ich habe ein Video gesehen. Tatsächlich, die Eckfahne wurde nach dem Spiel von, ich glaube, es war Wagner Mann, getreten vor Wut. Das war in den letzten Derbys nicht der Fall, aber
das gibt's doch nicht.
Angefangen 2011 mit Bene Pliquet, der im Derby beim HSV nach dem Sieg vor Freude irgendwie die HSV-Fahne umgetreten hat, die Eckfahne. Das wurde dann von Tom Mickel gerecht 2019 und Leo Östigard, der sich übrigens auch sehr aktiv im Social Media gezeigt hat, im Vorwege und nach dem Derby-Sieg, da nochmal sehr sein braun-weißes Herz präsentiert hat.
Aber insgesamt waren ja viele ehemalige Spieler. Also das hat mich einfach auch gefreut, so mit Gyökeres, Sobota, Fährmann, waren ja einige.
Das stimmt. Auch Östigard. Und der hatte dann ja beim Derby-Sieg jetzt im Volkspark 2020 das ganze die ganze Vorgeschichte aufgegriffen und da auch die Eckfahne in seinen Jubel nach dem Sieg mit einbezogen. Und diesmal war es dann eben kein Jubel, sondern zum ersten Mal hat ein Verlierer der jeweiligen Mannschaft die Eckfahne mit einbezogen. Und ich glaube, er hat die Vorgeschichte auch nicht im Kopf gehabt, aber auf jeden Fall hat Wang Nomann die Eckfahne beim Verlassen des Platzes nach Abpfiff umgetreten vor Wut. Und deswegen musste ich so ein bisschen schmunzeln ob der Vorgeschichte.
Könnte gut. Unser Dösbeutel der Woche sein. Ist er aber nicht.
Nee, da haben wir was anderes vorbereitet.
Wir haben einen anderen. Hier ist der Dösbeutel der Woche. Ja, ich glaube, da musste man sich jetzt nicht so viel Gedanken machen. Es ist völlig zu Recht Guido Burgstaller.
Ja. Ich bin sauer und enttäuscht zugleich, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das Spiel liegt jetzt schon fast 2 Tage zurück und ich konnte mich immer noch nicht so richtig beruhigen.
Nee. 7 Spiele hat er getroffen und er hat sich jetzt den denkbar schlechtesten Zeitpunkt ausgesucht, um nicht zu treffen. Und das ist im Derby dann so ein Spiel abzuliefern, ist eine wirklich grenzenlose Frechheit.
Absolute Farce. Absolute Farce. Ich bin auch schon so weit, dass ich jetzt ehrlicherweise sagen muss, seine Verpflichtung, einer der größten Fehler der letzten Jahre vom FC St. Pauli. Nach dem Spiel, ich weiß auch gar nicht, wie ich da jetzt mit umgehen soll in den nächsten Wochen. Ich bin einfach nur tief enttäuscht, wie man gegen den HSV nicht treffen kann.
Ja, was willst du machen, wenn du dir einen über 30-Jährigen dann holst, da aus Schalke?
Viel zu alt, davor eine Durchstrecke ohne Ende gehabt. Was willst du mit so einem Offensivspieler?
Ich verstehe es nicht. Und da muss man auch mal Timo Schulz vielleicht auch in die Kritik nehmen, sowieso Andreas Bornemann für die Verpflichtung.
Ja,
gar nicht. Dass er den auch gegen den HSV hat spielen lassen. Und da muss jetzt auch von der Mannschaft mal ein Statement kommen.
Sehe ich ähnlich. Und tatsächlich, man kann auch jetzt glatt behaupten, dass er persönlich etwas gegen den FC St. Pauli hat. Weil vorher hat er immer gegen den HSV getroffen.
Ist
in seiner
so?
Persönlichen Statistik. 3 Spiele, 3 Tore. Hat aber nur 1 Sieg holen können. Ja, und kaum spielt er im Stadtderby für den FC St. Pauli gegen den HSV. Gerissen, die Serie. Also, ich bin da echt sprachlos.
Unsagbar. Und also, mir fehlen die Worte.
Lass uns da auch einfach nicht mehr drüber reden und viel drüber sagen.
Ich möchte es abhaken.
Das Ganze mit einem ironischen Schmunzeln und Augenzwinkern beenden. Nee, klar. Also, in dieser Woche kann es einfach kein Dösbuddel geben. Wenn man Derby-Sieger wird nach so einem Lauf, wen willst du da als Dösbuddel hinstellen?
Niemand, niemand, Flippo,
geht
niemand.
Nicht.
Und das ist auch vollkommen richtig so. Und Guido, wir haben dich lieb.
Still loving Guido.
mir fällt es schwer zu sagen, aber wir müssen auch in die Zukunft schauen. Und damit spreche ich auch schon den nächsten Samstag an.
Ja, es wird nämlich jetzt interessant. Jetzt kommen wir in die Zwickmühle. Wir sind so ein bisschen raus aus der sportlichen Brisanz, können aber dem HSV trotzdem noch weiter schaden, auch nach diesem Derby-Sieg. Spielen nämlich am Wochenende in Karlsruhe.
Es geht ins Badener Land.
Zu einem Verein, der, muss man ja auch mal ehrlicherweise neidlos anerkennen, letztes Jahr dem Abstieg im letzten Moment noch enteilen konnte. Und in
auch dieser finanziell.
Saison, ja, und in dieser Saison wirklich eine starke Rolle spielt. Platz 5, 23 Spiele, 39 Punkte. Also man ist wirklich in Schlagdistanz zu den interessanten Aufstiegsplätzen.
Also für mich wirklich die Überraschung der Saison,
ja,
muss ich sagen.
Das kann man tatsächlich mit der Vorgeschichte der letzten Saison so sagen. Eine der Überraschungen auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, wir treffen auf ein Team mit einem unheimlich sympathischen, so rum. Unheimlich sympathischen Trainer Christian Aigner. Ich freue mich auf das Spiel eigentlich. Ich weiß nicht, du hast ein bisschen was vorbereitet, oder? Hol uns mal ab.
Ja, ich muss natürlich auf einen momentanen Leistungsträger unbedingt eingehen, nämlich ein ehemaliger Kiezkicker. Kyung Rok Choi hat letzte Woche erst wieder getroffen, das 1:0 gegen den SV Darmstadt erzielt und ist wirklich so einer der Leistungsträger geworden. Die letzten, ich glaube, er ist jetzt schon seit 3 Jahren, glaube ich, in Karlsruhe.
Ja.
Hatte ein bisschen Anlaufschwierigkeiten und ist jetzt wirklich voll in die Mannschaft integriert und nicht mehr wegzudenken.
Haben auch eine ganz vernünftige Offensive, ne? Auch mit Philipp Hofmann, der ja im Sommer durchaus bei dem ein oder anderen Verein mit auf dem Zettel stand, der ein bisschen Ambition hat, beziehungsweise auch höherklassig spielt, hat sich aber dann für den KSC entschieden und ja, der KSC hat mit 37 Toren genauso viele Tore geschossen oder erzielt wie der FC St. Pauli.
Ja.
Erwartest du denn trotzdem Offensivspiel?
Ich möchte gleich sogar noch weitergehen mit den Statistiken. Ich habe da einiges vorbereitet. Nee, ich wollte noch ein bisschen auf das Spielsystem von Karlsruhe eingehen. Hm. Zwar spielen sie meistens mit einem 4-1-4-1, was sich auch gerne mal in ein 4-3-3 münden lässt. Und was ich herausgefunden habe, war, dass 70% der Karlsruher Tore, 37 sind es an der Zahl, wie du gesagt hast, über außen kommen. Und Karlsruhe die flankenstärkste Mannschaft in der zweiten Liga ist, mit ungefähr 20 Flanken pro Spiel.
Sag doch sowas nicht, mir läuft ein Schauer den Rücken runter.
Das so ging es mir auch. Und ich dachte, oh mein Gott, also sie haben starke Außen mit Golla und Lorenz, jetzt habe ich's.
Ja.
Und dann halt in der Box einen absolut starken Spieler mit Hofmann.
Ja, also das sind eigentlich defensiv, aus unserer Sicht defensiv nicht ganz so gute Aussichten. Die hohen Bälle und die Flanken und die Hereingaben sind ja unser Schwachpunkt, aber vielleicht können wir das in dem Spiel ja mal schaffen, dass wir den Turnaround anstoßen. Haben wir jetzt ja gegen den HSV auch schon. Ich bin mal gespannt.
Ich hab noch andere sehr interessante Statistiken, ganz kurz nur. Also,
ja,
weil sich dieses Spiel wohl ziemlich ähnelt zwischen, also ich glaube, der Karlsruhe SC ist nochmal deutlich körperbetonter, das gesamte Spiel. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass Smith da sehr fehlen wird, da, weil es da noch weniger spielerisch wird, als jetzt zum Beispiel beim HSV, was die Zentrale angeht. Zum Beispiel vergleicht man die Torschüsse. Haben wir 13 im Durchschnitt in der Liga, Karlsruhe auch. Der Ballbesitz liegt bei beiden Mannschaften durchschnittlich bei 49%. Die Zweikampfquote liegt bei uns bei 51%, bei Karlsruhe bei 50%. Wir haben genau gleich viele gespielte Pässe mit 390, Karlsruhe 394, aber auch das ähnelt sich und auch die angekommenen Pässe und die Fehlpässe und insgesamt die Passquote ist nahezu identisch. Also ist schon fast gruselig, wenn man sich die Statistiken anguckt. Das Einzige, was bei uns deutlich stärker ist die Laufleistung.
Ja, die ist sowieso sehr stark in dieser Saison bei uns. Ja. Wir reisen auch nach Karlsruhe. Ich habe gerade mal hier geguckt. Ein Team, was nicht unheimlich heimstark ist eigentlich. Platz 14 in der Heimtabelle. 11 Spiele, 14 Punkte. Dafür eine Auswärtstabelle, aber Spitzenreiter. Also,
ja.
Wir fahren
aber
da jetzt
wir sind
nicht.
Doch ja, wir sind ja auch auswärts absolut das Team schlechthin momentan. Muss man dazu sagen.
Das stimmt. Auf jeden Fall unsere Statistik der letzten anderthalb Jahre ein bisschen aufgebessert, was das angeht. Ich glaube, wir können uns trotzdem auf ein spannendes Spiel freuen. Ich bin mal gespannt. Ich will es nicht herbeischreien, aber irgendwann muss der Knick mal kommen. Mag man behaupten. Ja gut, muss nicht, aber mag man behaupten. Vielleicht sind die Jungs, die ja doch auch ein bisschen länger gefeiert haben. Timo Schulz hat gesagt, dass er irgendwann um 3 Uhr am Montag ins Bett ist. Nach dem Spiel vielleicht belehren die Jungs uns eines Besseren. Auch Kieré, der ja übrigens, wollte ich vorhin noch einmal kurz sagen, jetzt seinen eigenen Rekord geknackt hat mit dem Tor gegen den HSV und quasi seinen Bestwert aus der letzten Saison bei Wien Wiesbaden eingestellt hat.
Sehr, sehr stark. Ja, ich glaube, bevor wir zum Ende kommen, müssen wir uns auch mal bedanken bei der freundlichen Resonanz zur letzten Folge. Uns haben da echt viele Leute geschrieben. Sowohl HSV als auch St. Pauli-Fans. Ja, wollte ich einfach nur mal sagen, dass uns sowas unheimlich doll freut und wir gerne weitermachen.
Auf jeden Fall. Auch Kritik nehmen wir immer wieder gerne an. Da gab es ja vor wenigen Wochen auch was. Das nehmen wir gerne auf. Genauso freuen wir uns natürlich auch über positives Feedback und Lob. Freut uns ungemein, ermutigt uns dazu, weiterzumachen. Uns bringt es Spaß und wenn es euch dann Spaß bringt, ist das, glaube ich, eine ganz runde Sache.
Und das war die hörerstärkste Folge letzte Woche. Sowas ist doch, das bringt doch gleich wieder mehr Spaß, hier mich mit dir unterhalten zu können, Flippo.
Ja, das freut mich. Ja, da kann man sehen, so ein Derby polarisiert tatsächlich und was wir auch merken, dass die sportliche Situation auch sehr ausschlaggebend ist in den Zahlen. Also desto besser es läuft, je besser es läuft, desto besser sind auch die Zahlen.
So ist es und das freut uns natürlich unglaublich doll auf doppelter Ebene.
Eben.
Ja. Jetzt heißt es.
In dem Zahlenduktus zu bleiben. Wir hoffen, dass am Samstag 3 Punkte auf das Konto des FC St. Pauli dazu fließen. Und ansonsten, wenn du nichts weiter hast, glaube ich, sind wir auch schon wieder ziemlich weit fortgeschritten von der Zeit.
Sind wir. Es hat eine Menge Spaß gebracht. Wir sind Derby-Sieger, Stadtmeister.
Derby-Sieger again.
Wahnsinn.
Habt eine schöne Woche, du ja. Nummer 1 der Stadt.
Mach es gut und wir hören uns nach einem erfolgreichen Wochenende hoffentlich nächste Woche wieder.
Machen wir. In diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss.
Ciao.